Im späten Mittelalter schrieb der Augustiner Chorherr Thomas von Kempen eine Anleitung für ein geistliches Leben. Dieses vierteilige Buch heißt Nachfolge Christi und wurde zu einem meistverbreiteten Buch der Christenheit neben der Bibel. Der Titel der heutigen fünften und letzten Sendung im Rahmen der fünfteiligen Beitragsreihe mit Bischofsvikar Andreas Fuchs lautet Von dem Sakramente des Altars, eine erbauende Ermunterung zur heiligen Kommunion. Und das ist das vierte Buch der Nachfolge Christi. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Die Nachfolge Christi ist ein reichhaltiges Werk mit viel Inhalt. Daher beschränkt sich Bischofsvikar Andreas Fuchs auf die schönsten Textstellen. In den vergangenen vier Sendungen behandelte Bischofsvikar Andreas Fuchs die Themen, wie das Werk entstanden ist. Die damalige Zeit war für die Leute nicht einfach, so wie es heute ist. Und daher wurde diese Literatur verfasst und es war eine Art von Trost. Wir hörten auch die Vita vom heiligen Thomas. Dann in der zweiten Sendung wurden wir mit den Grundlagen des geistlichen Lebens vertraut gemacht. Es folgte in der dritten Sendung das zweite Buch, die Verinnerlichung des geistlichen Lebens und Ermahnungen, die uns in uns hineinwerfen, zum Leben in uns anleiten. Dann folgte in der vierten Sendung das dritte Buch vom inneren Trost. Und nun freuen wir uns auf die Thematik des vierten Buches von dem Sakramente des Altars, eine erbauende Ermunterung zur heiligen Kommunion. So begrüße ich Sie, Bischofsvikar Andreas Fuchs, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken von Thomas von Kempen.
Ja, grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, im vierten Buch, Kapitel 4, geht es um die andächtige Kommunion, die viel Gutes bringt. Der Jünger Jesu spricht. Was ist damit gemeint, Bischofsvikar Andreas Fuchs?
Ja, es ist gemeint eben, dass der Jünger, also wir alle, Gott bitten hier in diesem Kapitel, dass er uns die heilige Kommunion Frucht bringend empfangen lässt. Also dass die heilige Kommunion, diese innigste Vereinigung mit Jesus, indem wir seinen Leib, sein Blut, ihn selber in der heiligen Hostie empfangen, dass das Früchte trägt. Und da sagt der Jünger unter anderem in diesem vierten Kapitel, meinen Augen schenke Licht, dass sie dies große Geheimnis zu schauen vermögen. Dass ich es aber glauben kann, stärke mich mit der Kraft eines unerschütterlichen Glaubens. Denn hier vollzieht sich ja dein Werk, kein Menschenwerk. Und es ist deine heilige Anordnung, keine Erfindung des Menschengeistes. Deshalb sagt dann auch Papst Benedikt, dass es nicht darum geht, dass wir irgendeinen Gottesdienst machen. Der ist nämlich schon gemacht worden durch Jesus selber. Die Heilige Messe ist ein Geschenk Jesu, dass wir einfach noch möglichst andächtig voller Glaube, Hoffnung und Liebe feiern sollen. Und so sagt der Jünger dann auch weiter in diesem vierten Kapitel, Herr, in der Einfalt meines Herzens, in gutem und festem Glauben und Gehorsam deinem Befehl, trete ich voll Zuversicht und Ehrfurcht vor dich hin und glaube wahrhaft, dass du hier in diesem Sakramente als Gott und Mensch gegenwärtig bist. Dein Wille ist es, dass ich dich empfange und mich mit dir in Liebe vereine. Deshalb flehe ich zu deiner Milde und bitte dich um deine besondere Gnade, dass ich ganz in dir aufgehe, in Liebe verströme und mich um keinen anderen Trost mehr bemühe.
Dann wäre das fünfte Kapitel und da finde ich die zwei ersten Sätze sehr schön, die ich gerne vorlesen würde. Der Geliebte spricht: Wenn du die Reinheit eines Engels und die Heiligkeit des Täufers Johannes hättest, so wärest du nicht würdig, dieses Sakrament zu empfangen oder darzureichen. Und der Titel dieses fünften Kapitels lautet: Vom Priesterstand und von dem hohen Wert des Heiligen Sakraments.
Ja, und dieses ganze Kapitel ist eigentlich vor allem dem Priester geweiht, beziehungsweise spricht den Priester direkt an und dann logischerweise auch die Gläubigen, dass sie auch den Priester nicht als Person, sondern seinen Dienst, seine Aufgabe wertschätzen. Und darum heißt es hier: O hohes Amt und erhabene Würde der Priester, denen es gegeben ist, was selbst den Engeln versagt ist. Denn einzig und allein die Priester, die rechtmäßig als Glieder der Kirche ihre Weihe empfingen, haben die Gewalt, das heilige Geheimnis zu feiern und den Leib Christi zu weihen. Wohl ist der Priester nur Gottes Diener und spricht nur die Worte, wie Gott sie befohlen und angeordnet hat. Doch Gott ist dabei die eigentliche Kraft, die unsichtbar am Werke ist. Gott, dem alles in Gehorsam dient nach seinem Willen und Befehl. Und dann wird der Priester ganz direkt angesprochen: Siehe, ein Priester bist du geworden, bist geweiht, das heilige Opfer zu feiern. Nun achte wohl, in Treue und Andacht dem Herrn dein Opfer zu bringen, wenn es an der Zeit ist, und tilge an dir jeden Grund des Tadels. Der Priester, angetan mit heiligen Gewändern, ist Christi Stellvertreter und muss in Bescheidenheit und Demut für sich und für alles Volk zu Gott fliehen. Auf Brust und Rücken trägt er am Messgewande das Zeichen des Kreuzes, um stets an Christi Leiden zu erinnern. Das Kreuz auf seinem Gewande vor ihm soll ihm die Spur von Christi Kreuzweg deutlich weisen und ihn zur begeisterten Nachfolge aufrufen. Das Kreuz auf seinem Rücken aber soll ihn mahnen, alles Ungemach von Seiten der Menschen in sanfter Geduld für Gott zu tragen. Das Kreuz auf der Brust soll ihn über seine eigenen Sünden weinen lassen. Das Kreuz auf dem Rücken aber bewirke, dass er in Tränen des Mitleids ob der Sünden der anderen ausbreche und dass er sich zum Mittler zwischen Gott und der sündigen Menschheit berufen fühle. Ohne Unterlass soll er beten und opfern, bis er Gnade und Barmherzigkeit herabgefleht hat. Jedes Mal, wenn der Priester das heilige Opfer darbringt, verherrlicht er Gott. Lässt er die Engel frohlocken, erbaut er die Kirche, schafft er Hilfe den Lebenden, den Abgeschiedenen die ewige Ruhe, sich selbst aber Anteil an allem Guten.
Ein weiteres sehr schönes Kapitel ist das siebte. Da geht es um die Gewissenserforschung, Antwort auf die vorhergehende Frage: Prüfe dich selbst und dann isst von diesem Brote.
Ja, immer wieder kommt eben diesem vierten Buch die Vorbereitung zur Sprache, die Vorbereitung auf den Empfang der Heiligen Kommunion. Und eines, das wir tun sollen, ist, wie dieses siebte Kapitel sagt, unser Gewissen fleißig zu erforschen. Und da kommt eine ganze Aufzählung der Dinge, die wir tun oder eben nicht tun oder eben nicht so tun, wie wir es eigentlich sollten oder wie Gott von uns verlangt. Und eben es ist wirklich eine Gewissenserforschung. Da heißt es: Erforsche fleißig dein Gewissen, reinige und läutere es so gut du kannst durch wahre Reue und demütige Beichte, sodass du dich nicht mehr an etwas erinnerst, was dich drückt oder ängstigt und dich abhält, dich frei hinzugeben. Verabscheue alle deine Sünden überhaupt und die täglichen Übertretungen, bereue insbesondere und seufze darüber. Und wenn es die Zeit zulässt, so bekenne vor dem Angesicht Gottes das Elend, deiner bösen Neigungen in der Stille des Herzens. Seufze und beweine, dass du noch so sinnlich und irdisch bist, so unabgetötet in deinen bösen Neigungen, so voll von aufsteigenden Begierlichkeiten, so unbehutsam in den äußerlichen Sinnen, so oft in eitle Einbildungen verwickelt, so sehr zum Äußerlichen geneigt, so nachlässig im Hinsicht auf dein Inneres, so leichtfertig zum Lachen und zur Ausgelassenheit, so hart zum Weinen und zur Zerknirschung des Herzens, so bereit zum freien Leben und zu den Bequemlichkeiten des Fleisches, so träge zur Strenge und zum Eifer, so begierig, Neuigkeiten zu hören und Schönes zu sehen, so untätig zu ergreifen, was gering und demütigend ist, so begierig, vieles zu haben, so sparsam im Geben, so geizig im Zurückhalten, so unbesonnen im Reden, so unenthaltsam im Schweigen, so unordentlich im Betragen, so ungestüm im Handeln, so sehr der Esslust ergeben, so taub gegen das Wort Gottes, so hurtig zur Arbeit, so hurtig zur Ruhe, so langsam zur Arbeit, so wachsam zum unnützen Geschwätz, so träge und schläfrig zum heiligen Wachen, so eilfertig, bald zum Ende zu kommen, so flüchtig im Aufmerken, so nachlässig beim Beten der priesterlichen Tagzeiten, so lau in Entrichtung des heiligen Messopfers, so trocken beim Empfang der heiligen Kommunion, so geschwind zerstreut, so selten ganz gesammelt, so schnell zornig, so leichtsinnig, anderen Missfähiges zu tun, so geneigt über andere zu urteilen, so streng in Bestrafung anderer, so freudig im Glücke, so niedergeschlagen und schwach im Unglücke, so oft eifrig und hurtig in guten Vorsätzen, hingegen so träge und schläfrig in Erfüllung derselben. Nachdem du diese und andere Fehler, welche du etwa begangen hast, mit Schmerzen und großem Missfallen an deiner eigenen Schwachheit vor dem Angesicht Gottes bekannt und beweint hast, so fasse festen Entschluss, immerwährend dein Leben zu bessern und im Guten fortzuschreiten. Sodann opfere dich selbst auf dem Altare deines Herzens zur Ehre meines Namens, zu einem beständigen Brandopfer auf, mit völliger Ergebung deiner selbst und mit vollkommenem freiem Willen, indem du deinen Leib und deine Seele mir vertrauensvoll überlässt. Wenn der Mensch tut, so viel in seinen Kräften ist, und wenn er eine wahre Reue über seine Sünden hat, so wird er, so oft er zu mir kommt, um Verzeihung und Gnade zu bitten, dieselbe auch immer erlangen.
Dann im 8. Kapitel geht der heilige Thomas von Kempen weiter mit dem sich selber Opfern. Der Titel lautet: Christus opferte sich am Kreuze, opfere auch du dich.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur dem Opfer Christi in der Heiligen Messe beiwohnen und so eben Zuschauer sind, so dann vor allem noch unbeteiligte Zuschauer, sondern wir sollen auch uns selber Jesus schenken und selber hingeben. Und so spricht dann Jesus zum Jünger: Nackt und mit ausgebreiteten Armen am Kreuze hängend, habe ich mich selbst für deine Sünden freiwillig Gott dem Vater zum Opfer dargebracht, ohne dass auch nur das Geringste an mir verblieb, was nicht gänzlich zum Sühneopfer der väterlichen Huld gewandelt wurde. So musst auch du dich selbst mir täglich mit allen deinen Kräften und mit der ganzen Innigkeit deines Begehrens in der heiligen Messe rein und heilig zum Opfer weihen. Was sollte ich sonst von dir verlangen, als dass du dich aus dem Grunde deines Herzens mir hinzugeben trachtest? Was du mir außer dir selbst noch gibst, das kümmert mich nicht, denn nicht deine Gabe suche ich, sondern dich selbst. Wie es dir nicht genügte, wenn du alles hättest, nur mich nicht, so werde auch ich nicht damit zufrieden sein können, wenn du mir alles schenkst, dich selbst aber mir vorenthältst. Weihe dich also mir und bring dich Gott zur Gabe dar, und dein Opfer wird angenommen werden. Willst du also mein Jünger sein, so weihe dich ganz mir zum Opfer, samt allem, was dein Herz bewegt.
Dann das nächste schöne Kapitel ist der Thematik der Heiligen Kommunion gewidmet, mit dem Titel »Lass dich vom Öfteren hinzutreten zum Tisch des Herrn nicht so leicht zurückhalten«.
Ja, das ist etwas, das vielleicht in unserer heutigen Zeit ein bisschen weniger die Gefahr ist, dass man zu wenig die Heilige Kommunion empfangen würde. Vielleicht eben die Gefahr ist, dass man sie mit zu wenig Andacht, mit zu wenig Vorbereitung, mit zu wenig Ernsthaftigkeit, eben zu wenig fruchtbar wirklich auch sie empfängt. Aber in der Zeit, als das Büchlein geschrieben wurde, war es nicht üblich, dass man jeden Tag zur Heiligen Kommunion ging, eben deshalb dann auch die Vorschrift der Kirche, wenigstens einmal im Jahr die Heilige Kommunion zu empfangen. Eben man musste die Gläubigen da nicht ja, beinahe drängen eigentlich oder eben verpflichten, wirklich häufig oder sogar täglich zur Heiligen Kommunion hinzuzugehen, aber eben immer, dass man das auch mit guter Vorbereitung macht, was dann auch hier zur Sprache kommt. Aber dennoch, es kann ja auch sein, dass wir vielleicht je nachdem auch zu ängstlich sind, eben dass der böse Feind uns da auch packen möchte und sagen möchte, das ist nicht gut, wenn man so häufig zur Kommunion geht. Und das ist eben sehr schön hier in diesem Kapitel erklärt. Der böse Feind weiß sehr wohl, wie segensreich die heilige Kommunion ist und wie sehr sie den Menschen stärkt. Deshalb versucht er es mit allen Mitteln und bei jeder Gelegenheit, die frommen Gläubigen möglichst vom Sakrament fernzuhalten oder sie irgendwie zu behindern, eben irgendwie zu behindern, dass wir ohne Liebe, ohne Andacht, ohne Glauben oder mit zu wenig die heilige Kommunion empfangen. Es gibt Menschen, denen der Satan bei der Vorbereitung auf die heilige Kommunion ganz besonders zusetzt. Er sucht, ihre innere Glut zum Erkalten zu bringen, sucht ihren Glauben durch allerlei Anfechtungen zu erschüttern und will, dass sie sich vom Tische des Herrn ganz abkehren oder mit lauem Herzen hinzutreten. Doch soll man sich nicht mit all seinen Ränken und Trugbildern, mögen sie noch so schändlich und furchtbar sein, überhaupt nicht abgeben und das ganze Lügenwerk an ihn selbst zurückweisen. Verachten soll man den Elenden, ja verlachen und nicht wegen seiner Angriffe und Versuchungen etwa gar auf die heilige Kommunion verzichten. Oft stellt sich einem auch eine übertriebene Sorge um die rechte Andacht hindernd in den Weg oder auch eine gewisse Angst vor dem Bekennen der Sünden. Das hingegen, meine ich, gilt in unserer Zeit sehr wohl. Eben das Bekenntnis der Sünden in der heiligen Beichte. Auch wegen einer geringen Bedrängnis oder wegen eines sonstigen inneren Unbehagens sollst du dem heiligen Mahle nicht fernbleiben. Beeile dich dann vielmehr, in der Beichte dein Herz auszuschütten. Und vergib deinen Mitmenschen, wenn sie dich beleidigt haben, aus ganzem Herzen. Was hast du davon, wenn du die Beichte oder die heilige Kommunion immer wieder verschiebst? Wohlan, das Herz gereinigt, so rasch wie möglich, hinweg mit dem Gift und sogleich die Arznei genommen, dann wird es besser um dich stehen, als wenn du es nochmals verschiebst. So rasch wie möglich streife diese Fesseln deiner gegenwärtigen Bedrücktheit und Trägheit ab. Ein furchtbarer Schaden ist es, die heilige Kommunion immer wieder hinauszuzögern, denn gewöhnlich hat dies eine bald erdrückende Lauheit zur Folge. Wie schlimm dann vollends, wenn Menschen in ihrer Lauheit und Interesselosigkeit gerne die Beichte verschieben und mit dem heiligen Mahle deshalb zuwarten möchten, dass sie sich nicht etwa besser vor der Sünde in Acht nehmen müssen. Wie glücklich und gottgefällig dagegen muss der sein, der so lebt und sein Gewissen so rein bewahrt, dass er täglich, wohl vorbereitet, an den Tisch des Herrn treten könnte, wenn er die Gelegenheit dazu hätte und es tun könnte, ohne dass es ihm jemand übel vermerkte. Und hoffentlich gehören wir auch wir zu diesen Seelen, die so wohl vorbereitet sind.
Häuser weisen in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer. Meine Sehnsucht spannt den Bogen, zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir, folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich führe dich auf neuen Wegen, fürchte dich nicht, ich will dich segnen. Ich weiche nicht von deiner Seite, komm, folge mir nach. In meine Hand habe ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Neste, die Füchse höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen, folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach, frag nicht, wohin soll ich mich legen. Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen, denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Schicke mein Gebet zum Himmel, Träume fragen übers Meer. Höre deine leise Stimme, fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen, sind die Füße nicht zu schwer? Kann ich einen neuen Aufbruch wagen, Schritt für Schritt hinter dir her? Folge mir, folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich segne dich, du wirst zum Segen, ich führe dich auf neuen Wegen. Es werden Leute dir begegnen, komm, folge mir nach. Fürchte dich nicht, ich will dich senden, ich halte dich in meinen Händen. Ich werde segnen, die dich segnen, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, komm, folge mir.
Folge mir nach, gesungen vom Franziskanerbruder Manuel Sandesch und Pfarrer Andreas Schätzle, haben wir gehört. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Die Nachfolge Christi, geschrieben vom heiligen Thomas von Kempen. Dieses Werk wurde für Ordensleute, für Mönche geschrieben. Wir sind heute in der letzten Sendung angelangt, der fünfteiligen Beitragsreihe. Dieses Werk ist in vier Kapitel, sprich in vier Bücher gegliedert und Bischofsvikar Andreas Fuchs betrachtet mit uns heute das vierte Buch. Wir sind im 11. Kapitel angelangt. Das ist eine Textstelle, die sehr schön ist. Es ist nicht möglich, alle Kapitel in einer Sendung zu behandeln. Daher konzentriert sich Bischofsvikar Andreas Fuchs auf die schönsten Textstellen. Das 11. Kapitel lautet «Der Leib Christi und die Heilige Schrift, doppelt Brot des Himmels, das die gläubige Seele nicht gut entbehren kann». Was ist damit gemeint, Bischofsvikar Andreas Fuchs?
Ja, sind die zwei großen Teile eigentlich auch der Heiligen Messe gemeint, der Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier oder je nachdem der Lehrgottesdienst und der Opfergottesdienst, also oder wie es auch dann hier heißt und wie es auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil nicht erfunden, sondern wieder aufgenommen wurde, die beiden Tische des Wortes Gottes und des Leibes Christi. Eben da werden wir genährt, da werden wir gestärkt, denn wir haben ja auch zwei Seelenkräfte, die Vernunft und den Willen, die sind beide Fähigkeiten der Liebe und wir sollen erkennen durch unsere Vernunft, was die Wahrheit ist und dann mit unserem Willen auch diese erkannte Wahrheit wirklich auch wollen und in Tat umsetzen. Weil die Wahrheit und das Gute, die Wahrheit, die wir erkennen und das Gute, das wir tun, das sind die Fähigkeiten der Liebe. Oder dann tun wir das Gute und das Gute wollen bedeutet eben genau lieben. Und so sagt dann eben die Nachfolge Christi sehr schön in diesem 11. Kapitel: Ich spüre es, dass ich vor allem zweier Dinge bedarf in diesem Leben, ohne die ich dieses elende Dasein nicht meistern könnte. Zwei Dinge, ich gestehe es nochmals, brauche ich, solange ich im Kerker meines Leibes schmachten muss: Speise und Licht. Um meine Schwäche zu stützen, hast du mir deinen heiligen Leib zur Erquickung des Geistes und des Körpers gegeben und hast dein Wort zur Leuchte für meine Schritte gesetzt. Ohne diese zwei Hilfen könnte ich kaum leben, denn Gottes Wort ist das Licht meiner Seele und dein Sakrament ist die Nahrung meines Lebens. Man kann sie auch mit zwei Tischen vergleichen, die jetzt und immer da in der Schatzkammer der Heiligen Kirche stehen. Der eine, der Tisch des heiligen Opfers. Auf ihm das heilige Brot, nämlich Christi kostbarer Leib. Der andere, der Tisch des göttlichen Gesetzes und damit der heiligen Lehre. An ihm werden wir unterwiesen im rechten Glauben und hier wird uns der Weg gezeigt, der gerade und sicher weit hinter den Vorhang führt, der uns das Heiligtum aller Heiligtümer verhüllt. Dank sei dir also, Herr Jesus, du Licht des ewigen Lichtes, für den Tisch deiner Lehre, den du uns durch deine heiligen Diener, deine Propheten und Apostel und andere Lehrmeister bereitet hast. Dank dir, du Schöpfer und Heiland der Menschen, dass du aller Welt zum Beweis deiner Liebe das große Mahl zugerichtet hast, bei dem wir nicht das Lamm als Symbol verzehren, sondern wo wir deinen allerheiligsten Leib und dein hochheiliges Blut genießen dürfen.
Dann ein weiteres sehr schönes Kapitel ist das 12. im 4. Buch der Nachfolge Christi. Bereite dich mit allem Fleiß zur heiligen Kommunion vor.
Genau, da geht es eben wiederum um die Vorbereitung, ein bisschen unter einem anderen Aspekt, wie wir vorhin gesehen haben. Und das sagt Jesus zum Jünger: Willst du, dass ich zu dir komme und bei dir bleibe, dann tilge den alten Sauerteig und fege die Kammer deines Herzens rein. Denn wer immer jemanden lieb hat, der bereitet ihm den schönsten und besten Platz, womit er ja bekundet, wie innig er dem Geliebten zugetan ist. Doch musst du wissen, dass du aus dir heraus niemals imstande bist, dich hinreichend vorzubereiten, auch wenn du dich ein ganzes Jahr darum bemühtest und nichts im Sinne hättest. Einzig meine Liebe und meine Gnade machen es dir möglich, zu meinem Tisch zu treten. Und es ist nicht anders, als wenn ein Bettler an die Tafel des Reichen gerufen würde und dessen Wohltun nur durch Demut und Dankesworte zu vergelten wüsste. Also wir müssen uns bemühen, wir müssen uns mit allen Kräften anstrengen, aber wir müssen auch bewusst sein, es reicht eben nicht. Es braucht wirklich auch die Gnade und die Hilfe Gottes. Eben deshalb heißt es, so tu denn, was in deinen Kräften liegt. Tu es mit ernstem Eifer, nicht aus Gewohnheit oder weil es gerade nicht anders geht. Nein, in Ehrfurcht und Scheu und doch voll Hingabe empfange den Leib deines lieben Herrn und Gottes, der dir die Gnade seiner Heimsuchung schenken will. Du hungerst nach mir, nicht ich nach dir. Nicht du kommst, um mich zu heiligen, sondern ich komme, um dich heilig zu machen und dir den Weg nach oben zu weisen. Aber du sollst dich nicht nur vor der heiligen Kommunion um die Andacht bemühen. Hier folgt ein sehr weiser, wichtiger Ratschlag, sondern du sollst sie auch nach dem Empfang des Sakramentes sorgsam zu hüten trachten. Das ist genauso wichtig wie eine andächtige Vorbereitung, da es wiederum die beste Vorbereitung dafür ist, noch höhere Gnaden zu erlangen. Umgekehrt verliert derjenige sehr an innerer Bereitschaft für das heilige Mahl, der sogleich wieder mit vollen Zügen die Lust der Welt genießt. Hüte dich vor vielen Worten. Bleib einsam bei dir selbst und koste Gottes Gegenwart voll aus. Denn ihn hast du bei dir und keine Macht der Welt kann ihn dir rauben. Ja, mir musst du dich ganz und gar hingeben, und zwar so, dass du fürderhin nicht mehr in dir lebst, sondern in mir, fern von aller Sorge und Not.
Dann das letzte Kapitel des vierten Buches, das 18. Kapitel, ist dem Thema Glaube an Jesus Christus und grüble nicht, folge ihm nach und zweifle nicht gewidmet.
Ja, das ist ein schöner Abschluss eben bei all den Überlegungen, die man auch machen soll, aber man soll, wie es da geheißen hat, nicht nachgrübeln und in komischer Neugier zu erforschen trachten, was einem gar nicht zusteht. Und deshalb heißt es hier, Glaube und ein Leben in ehrlicher Bescheidung, das ist alles, was man von dir fordert. Unterwirf dich Gott und mach den Glauben zum Herrn über deine Sinne. Dann wird dir das Licht der Erkenntnis gegeben, so viel dir nützlich und nötig ist. Lass dich nicht darauf ein, mit den teuflischen Versuchungen, die dich überkommen, zu rechten. Halte sie für keine Regung wert. Glaub vielmehr an Gottes Wort. Glaub seinen Heiligen und seinen Propheten, und der böse Feind wird von dir lassen. Halte dich auf dem Wege deines schlichten und unerschütterlichen Glaubens und komm voll tiefer Ehrfurcht zum heiligen Sakrament. Und was du nicht mit deinem Verstande zu erfassen vermagst, das überlasse in ruhigem Vertrauen der Allmacht Gottes. Er betrügt dich nicht. Betrogen ist nur, wer allzu viel auf sich selber baut. Gott ist mit den Einfachen. Er enthüllt sich den Demütigen und gibt sich den Kleinen zu erkennen. Reinen Seelen öffnet er den Sinn. Vor Stolz und Vorwitz verbirgt er seine Gnade. Aller Menschenverstand ist schwach und dem Irrtum verfallen. Dem wahren Glauben aber ist der Irrtum fern. Denn Glaube und Liebe sind hier alles. Und in geheimnisvoller Weise entfalten sie sich in diesem hochheiligen und alle Herrlichkeit übersteigenden Sakrament zur vollen Wirkung.
Sehr schön. Bischofsvikar Andreas Fuchs, wir sind am Ende dieser fünfteiligen Beitragsreihe angelangt. Möchten Sie noch über all diese vier Bücher, über das ganze Werk ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur dieses schöne Büchlein zu kennen und zu lesen, sondern vor allem es zu befolgen. Ich glaube, das ist auch das, was das Büchlein eigentlich bezwecken möchte, beziehungsweise was uns das Büchlein ans Herz legt, nämlich wirklich eben Nachfolge Christi, dass wir jeden Tag uns wieder neu nach aufmachen, Jesus nachzuahmen, Jesus ähnlicher zu werden. Und all die Mittel, die in diesem Buch da uns ans Herz gelegt werden, wirklich auch gut zu brauchen.
Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Buch, Bischof Sikar Andreas Fuchs, vielleicht noch zur Ermunterung für die Zuhörerschaft, dass Sie auch dieses Werk mal lesen?
Ja, es ist interessant, ich habe dieses Büchlein ja schon ein paar Mal gelesen. Es hat auch so verschiedene Farben von Markierungen drin. Und dennoch, ich entdecke immer wieder etwas Neues. Oder ab und zu kommt es mir vor, denke ich, komisch. Das scheint mir, wenn ich es jetzt zum ersten Mal gelesen hätte. Also, das ist ja auch das Schöne daran, dass man es immer wieder neu mit Gewinn liest. Und es ist auch schön, wenn man möchte, wenn, gut, es ist jetzt, man kann es zu jeder Jahreszeit im Kirchenjahr lesen, aber es ist noch schön, wenn man am Aschermittwoch beginnt, dann ist man gerade am Donnerstag vor dem Herz-Jesu-Hochfest dann fertig, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest. Also es könnte auch eben, man nennt das ja auch so die geprägten Zeiten im Kirchenjahr, Weihnachtsfestkreis und Osterfestkreis, das würde mehr oder weniger eben gerade so ein bisschen sich anbieten, aber es ist logisch, man kann auch eben zu jeder Tages- und Nachtzeit oder zu jeder Jahreszeit im Kirchenjahr das mit Gewinn auch lesen.
Der heilige Thomas von Kempen schrieb dieses Werk eigentlich ausschließlich für Mönche. Denken Sie, dass es doch Anleitungen, Tipps gibt für unser Glaubensleben?
Sicher, es ist natürlich so, dass man, wie man so schön sagt, das herunterbrechen muss dann auf den eigenen Alltag, auf die eigene Situation. Aber so die grundsätzlichen Dinge, also vor allem eben auch das, was er zum Beispiel jetzt da im vierten Buch über die Vorbereitung auf die Heilige Messe, auf die Heilige Kommunion, auf die Heilige Beichte sagt, das gilt ganz allgemein und viele, viele andere Dinge auch. Eben ab und zu ist vielleicht nicht so ganz einfach jetzt dann zu merken, ja, was bedeutet das für mich, für meinen Alltag ganz konkret? Aber ich denke, wenn man das mit einer guten Einstellung da aufnimmt, liest dann, und Gott auch bittet um seine Gnade, dann sollte das jetzt auch nicht allzu schwierig sein. Also ich glaube, auch wenn man kein Mönch ist, kein Priester ist, dann kann man dieses Büchlein auch sehr mit Gewinn lesen. Es zeigt auch die Kirchengeschichte. Viele Heilige haben das gelesen und sind eben auch mit Hilfe dessen, was hier steht, heilig geworden. Viele Heilige haben das auch einfachen Gläubigen ans Herz gelegt und es war ihnen eben auch wirklich eine große Hilfe. Also eben auch dann, wenn sie jetzt in erster Linie nicht einfach für in der Welt lebende Gläubige geschrieben ist, aber dennoch, ich glaube, jeder Mann kann das wirklich auch mit Gewinn lesen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Schön, dass Sie uns heute erneut auf eine weitere Etappe, die Nachfolge Christi mit Thomas von Kempen, mitgenommen haben, lieber Bischofsvikar Andreas Fuchs. Sie haben den fünften Teil mit dem vierten Buch, mit dem Titel Von dem Sakramente des Altars, eine erbauende Ermunterung zur heiligen Kommunion, mit den wichtigsten und schönsten Passagen herausgearbeitet. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich und natürlich für all die fünf Sendungen zur Literatur, die Nachfolge Christi vom heiligen Thomas von Kempen. Lieber Bischofsvikar Andreas Buchs, es war für Sie sicherlich ein großer Aufwand, dieses kompakte und reichhaltige Werk und die dazu gehörenden Ausführungen und Gedanken des großen Denkers auf 5 Sendungen zu komprimieren. Und dafür dankt Ihnen Radio Gloria ganz herzlich und wir wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz und viel Freude im Herzen. Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen, von dem Sakramente des Altars eine erbauende Ermunterung zur heiligen Kommunion, das war das Thema der heutigen 5. Sendung im Rahmen der 5-teiligen Beitragsreihe mit Bischofsvikar Andreas Buchs. Sie können die Sendung oder alle 5 Sendungen als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Zitat vom heiligen Thomas von Kempen mit auf den Weg geben. Denke nicht so viel darüber nach, wer für oder gegen dich ist. Verwende lieber all deine Sorgen darauf, dass Gott bei allem mit dir ist. Ich, Ihre Andrea Marti, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz.